Im Johannesevangelium finden wir 7 Aussagen von Jesus, sogenannte Ich-Bin-Aussagen. Und typisch nach hebräischer Denkweise, die haben ja ganz andere so Denkmuster wie wir, sind es 7 Aussagen. Die Zahl 7 hat eine Bedeutung. In der Mitte dieser Aussagen, also die 4. Aussage, ist die sogenannte Aussage, ich bin der gute Hirte. Also ich bin nicht nur ein guter Hirte, sondern ich bin der gute Hirte. Und aus meiner Hand, aus dieser Hand unseres guten Hirten kann uns niemals etwas herausreißen. Er bringt uns zum Ziel, obwohl es Verführer gibt, obwohl es Räuber gibt und Diebe und Mörder. Er bringt uns trotz Corona ans Ziel. Und aus diesen Aussagen heraus entfalten sich die anderen Aussagen. Und im Johannes 14 ist der Kontext, dass Jesus wieder einmal andeutet, dass er zurückgehen wird zum Vater. Und es ist eine ganz, ganz tolle Passage. Er sagt, ich gehe zurück zum Vater und ich werde euch eine Wohnstätte, also man könnte auch anders übersetzen, ein Haus, eine Behausung bauen. Also jemand hat mal zu mir gesagt, Micha, im Himmel kriegst du auch mal so ein Zweifamilienhaus. Dann habe ich gesagt, nee, ich will ein Einfamilienhaus. Ich brauche nicht unbedingt schon wieder so einen Nachbar, so eng bei mir. Ich brauche einen Garten drumherum. Und Jesus hat gesagt, ich gehe hin, ich bereite euch eine Wohnung und dann werde ich wiederkommen und euch auch zum Vater nehmen. Und ihr kennt ja den Weg dorthin. Und dann wurde es ganz ruhig bei den Jüngern. Und Thomas sagt, Jesus, wir wissen nicht mal genau, erstens, wohin du gehst. Und wenn wir nicht wissen, wohin du gehst, wie können wir dann den Weg wissen? Also klar, wenn ihr mir jetzt irgendwo sagen würdet, du kennst da den Weg, wo wir uns treffen, wir sind jetzt nicht mehr hier im Gebäude, sondern woanders, dann würde ich auch rückfragen, ja Moment, aber wo seid ihr denn? Und dann hat Jesus diese Aussage gesagt und die kennt ihr im Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Eine neuere Übersetzung sagt, zum Vater kommt man ausschließlich durch mich. So, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein dreifacher Zuspruch, den Jesus hier hat. Er sagt zu seinen Jüngern auf diese Frage, wohin gehst du und wie können wir den Weg wissen? Sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und in mir ist diese Gewissheit, wenn ihr in mir bleibt und an mir bleibt, dass ihr ankommen werdet beim Vater, bei eurem ewigen Zuhause. Und in diesem Satz, ich sag's mal so, da steckt das Evangelium drin in purster Form. Also das trieft nur so vor Evangelium. Ich komme nachher noch drauf zurück. Ich habe so ein Lieblingst-T-Shirt, das heißt 116, also Römer 1, 16. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ich brauche mich nicht zu schämen. Warum? Ist es doch Gottes Kraft für alle Menschen, die daran glauben, dass sie nicht verloren gehen, sondern diese ewige Heimat haben bei Gott. Und die ersten Jünger, die haben diese Aussage von Jesus genommen. Und sie haben diese Aussage so interpretiert, wie sie Jesus gesagt hat. Ganz einfach, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und innerhalb von 100 Jahren kann man sagen, kirchengeschichtlich ist die Kirche förmlich explodiert. Zuerst in Jerusalem, dann durch die Zerstreuung in alle umliegenden Ländern, in den Libanon hinein, Syrien, Irak und dann auch bis in die Türkei hinein, dann nach Italien und bis nach Spanien durch Apostel Paulus. Und es haben sich so viele Menschen bekehrt und eine neue Hoffnung erlebt, indem sie dieser Botschaft Glauben geschenkt haben. Doch dann geschah etwas und ich war völlig schockiert, als ich das damals in meiner Ausbildung so lernen durfte oder musste, könnt ihr euch raussuchen, dass bereits die ersten Kirchenväter, also nicht erst so im 7., 8. Jahrhundert oder dann 1000 nach Christus, sondern bereits die ersten Kirchenväter, also 120 bis 200 nach Christus, haben angefangen über diesen Vers zu grübeln. Und sie haben gesagt, ja, Moment mal, ist denn Jesus wirklich der einzige Weg? Hat er das so gemeint, dass Jesus nicht nur ein Weg ist, sondern dass er der Weg ist? Was ist denn dann mit all den umliegenden Völkern? Was ist mit diesen Menschen zum Beispiel in Indien, wo Thomas hingereist ist, der Jünger Thomas, die eine andere Religion haben, an etwas anderes glauben? Sind die dann verloren? Das kann doch überhaupt nicht sein. Und die Motivation von diesen ersten Kirchenvätern, und es waren berühmte Namen, Justin der Märtyrer, es war Markion, es war auch ein Stück weit dann noch andere, die haben gesagt, wir müssen da mal noch ein bisschen überlegen, ob das wirklich so sein kann. Und dann haben sie angefangen, aus einer, bitte versteht es richtig, aus einer guten Motivation heraus. Sie haben gesagt, da leben ja so viele Menschen noch in fernen Ländern, die vielleicht das Evangelium noch gar nie gehört haben. Oder dies gehört haben, aber nicht Glauben schenken. Im Römischen Reich zum Beispiel, da gab es ja in jedem Land, in jeder Stadt, in jeder Straße einen Gott für sich. Und vielleicht haben die gesagt, na, wir bleiben lieber bei unserem Gott. Was geschieht jetzt mit diesen Menschen? Und du kannst eine Linie zeichnen, je mehr dieser simple Ausspruch, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben, je mehr das angezweifelt wurde, desto mehr ging die Kraft der Kirche nach unten, bis hinein ins tiefste sogenannte Mittelalter. Und im Mittelalter war ein Kirchenvater, Thomas von Aquin, ein katholischer Bischof, und er lebte hier in Rom in diesen prächtigen Bauten. Und eines Tages lief er mit einem Abt so auf und ab in diesen prächtigen Bauten, und er sagte zu ihm, Thomas, wir können heute nicht mehr sagen, Silber und Gold haben wir nicht, oder? Schau dir das mal an. Und Thomas von Aquin sagte, wir können aber auch nicht mehr sagen, mein Herr, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf, nimm dein Bett und geh und sei geheilt. Und dann hat er gefragt, wo ist die Kraft dieser ersten Kirche, mein Herr, also diesen Abt gefragt. Und es hat sich im Laufe der Zeit über so eine ganz simple Aussage haben sich vier verschiedene Denkweisen entwickelt. Die möchte ich uns ganz kurz nahebringen. Keine Angst, ich werde sehr komprimiert machen. Und ich musste so schmunzeln, als ich vor kurzem eine ehemalige Beurteilung meiner Firma durchgelesen habe. Dort stand drin, in Herrn Siebeneich verlieren wir einen erstklassigen Kommunikator. Er kann schwierige Zusammenhänge einfach darstellen. Also wenn irgendein Rundschreiben war, hat man immer gesagt, der Siebeneich soll schreiben. Also über die Begriffe gibt es so lange Bücher, und ich habe das heute Morgen in 2 Minuten, ist doch geschickt, oder? Also der erste Ansatz zu diesem Bibelvers war der sogenannte Inklusivismus. Also Inklusivismus kommt von inklusive. Und die erste Denkweise war so, auch andere Religionen enthalten doch Wahrheit. Logisch, oder? Also wir können doch nicht als Christen sagen, das ist alles Humbug, was die da verzapfen. Auch andere Religionen enthalten Wahrheit. Und dann wurde zurückgeschlossen, ja, Moment, wenn andere Religionen auch Wahrheit enthalten, steckt Jesus vielleicht ja auch in anderen Religionen, also inklusive. Man kann nicht leugnen, dass einige Aussagen, die Jesus getätigt hat, die wir total klasse finden, dass die zum Beispiel in ähnlicher Form auch im Buddhismus vorkommen. Und Buddha hat ja einige Jahrhunderte vor Jesus gelebt. Also sagen viele, ja, Jesus hat viele der Dinge, die er gesagt hat, vielleicht auch aus anderen Religionen übernommen. Und der große falsche Rückschluss ist, dass gesagt wurde, wir finden Jesus deshalb auch in anderen Religionen. Also bedeutet, wenn Menschen nur lange genug im Hinduismus, im Buddhismus oder im muslimischen Glauben suchen, finden sie dort Jesus. Ja, sie finden dort Jesus sogar. Im Islam zum Beispiel steht sehr, sehr viel im Koran über Jesus. Aber es steht auch über Jesus, dass er nicht gekreuzigt wurde. Und damit trennt sich alle, wie sagt man, Weizen vom Spreu. Ich finde natürlich auch Jesus ein Stück weit vielleicht in anderen Religionen, also Inklusivismus. Aber es bedeutet noch lange nicht, dass Jesus dort als der Erretter, der Erlöser ist. Dann gibt es den sogenannten Pluralismus, also Pluralismus, klar, von plural, vielschichtig. Und es ist heute übrigens sehr modern. Also die Ingrid Strobel war ja auch schon ein paar Mal mit mir zusammen in der ACK-Tagung und du bist da auch im ACK tätig. Wenn du sagst, du bist Pluralist, dann bist du total modern und trendy. Da brauchst du nur noch ein Piercing und Turnschuhe und du bist absolut in. Also, weil Pluralist, das ist heute zeitgemäß modern. Weil Pluralist bedeutet so viel wie, es gibt nur gleichwertige Religionen. Würde ich auch sagen, stimmt. Also ich darf niemand aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seines Geschlechtes, aufgrund seiner Rasse, aufgrund seines Glaubens in irgendeiner Form minderwertiger einstufen als mich selber. Hat Jesus ja selber gelehrt und gesagt. Aber dass die Religionen alle dieselbe Kraft haben, Menschen zu erlösen, zu erretten, sage ich nein. Und da beharre ich drauf, da gehe ich keinen Millimeter weg. Und man sagt dann, es sind letztendlich viele verschiedene Wege, nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu dem einen Gott. Und ihr glaubt gar nicht, wie weit verbreitet diese Meinung ist. Wir haben ja in Ditzingen ein bisschen Probleme, irgendwelches Land oder Gebäude zu finden. Und vor ein paar Monaten war ich im Gespräch mit unserem Oberbürgermeister und dann war die stärkste Fraktion dabei, die CDU. Und da habe ich gedacht, C vorne, die sind bestimmt auf unserer Seite und die halten zu uns. Und dann hat der Fraktionsvorsitzende der CDU gesagt, so Steilvorlage, Sie glauben ja dasselbe wie die Muslime. Ich könnte zuerst mal gar nichts mehr sagen. Und dann hat der Oberbürgermeister gesagt, dann könnten Sie ja zusammen ein Gebäude bauen und zusammen Gottesdienst feiern. Boah, da ist dann immer die Frage, soll man höflich sein oder ehrlich? Ich habe mich für ehrlich entschieden, es war da nicht so lustig. Weil es wird dann auch oft gesagt, zum Beispiel in der Ökumene, und es hört sich total klasse an, also die Muslime und Christen glauben an einen Gott. Klar, ja, monotheistisch nennen wir das. Also sie glauben, es gibt nur einen Gott und wir glauben auch, es gibt nur einen Gott, also nicht viele. Und da habe ich mal nachgefragt in der Ökumene und ist ein Grieche gewesen, der Moderator, und habe gesagt, hier steht in dem Pamphlet, wir glauben an einen Gott, bedeutet es jetzt einer oder derselbe? Hat er gesagt, habe ich so formuliert, dass Sie können sich heraussuchen. Schwierig, gell, manchmal im Leib Christi miteinander umzugehen. Dann gibt es den Komparativismus, auch ein schwieriges Wort. Komparativismus, das bedeutet, dem eigenen treu zu sein, aber sich nicht zu verschließen vor anderen. Das bedeutet, ich darf sagen, ja, ich glaube das aus voller Überzeugung, aber ich achte und öffne mich auch dem anderen gegenüber. Soweit gehe ich da auch noch mit. Aber es wird dann quasi ausformuliert, aber Jesus war Wahrheit, aber nicht die absolute Wahrheit. Also die absolute Wahrheit finden wir nur alle zusammen in diesem Gemisch aus allen Religionen. Das ist die absolute Wahrheit, die wir dann zusammen finden dürfen. Und ein Theologe hat mal gesagt, ich habe danach dann alle Bücher von ihm entfernt aus meinem Bücherschrank, hat gesagt, nur durch ein Buddhismusstudium kannst du Jesus ganz erkennen. Und ich sage, nee. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und es braucht nichts Zusätzliches, dass ich Jesus ganz erkennen kann. Und jetzt kommt die letzte Ansicht, die ich total vertrete. für die ich werbe, für die ich lebe und für die ich auch sterbe, wenn es sein muss. Und das nennt man Exklusivismus. Und es klingt ein Stück weit ziemlich bescheiden. Also mich hat mal vor fast schon 15 Jahren ein Theologe gefragt, Herr Siebeneich, Sie glauben das aber nicht exklusivistisch. Und ich habe gedacht, das hört sich an wie eine Hautkrankheit. Und ich habe dann zu ihm gesagt, nee, dann war er total erleichtert und hat gesagt, jetzt bin ich aber froh, dass Sie das nicht exklusiv glauben. Als ich dann ein paar Jahre später ihn wieder gesehen habe, da habe ich dann kleinlaut zugegeben, jetzt verstehe ich, was Exklusivismus bedeutet. Und ich glaube das sogar sehr exklusivistisch. Ich habe gesagt, ich würde auch in keine Kirche oder Gemeinde gehen, die es nicht exklusivistisch lehrt. Und ich würde darüber hinaus, damals waren die Kinder noch kleiner, auch unsere Kinder niemand anvertrauen, der das nicht exklusivistisch lehrt. Warum? Weil wir dann die Kraft dieser Aussage verlieren. In Apostelgeschichte 4 werde ich uns gleich einen Vers vorlesen. Und vom Hintergrund ist der, dass Petrus und Johannes diesen Gelähmten am Tempeltor heilen. Und es war ja so inmitten des Aufbruchs der Gemeinde. Und dann wurden sie gefangen genommen vom Hohen Rat, also von der Stadtverwaltung und von den geistlichen Führern. Und die haben dann zu ihnen gesagt, ihr müsst es sofort aufhören, diese Tumulte und diese Wunder, die ihr vollbringt. Und dann haben sie gefragt, in welchem Namen oder in welcher Kraft tut ihr das eigentlich? Und dann hat Petrus geantwortet, wir tun dies im Namen Jesus. Und dann heißt es, und er schrie sie an, Jesus. Und jetzt kommt etwas, was Jesus ihnen prophezeit hat. Er hat ja gesagt, wenn sie euch vor die Gerichte schleppen, wenn sie euch anhören und wenn sie euch auspeitschen und wenn sie euch drangsalieren, dann habt keine Angst, ich bin bei euch. Mein Heiliger Geist wird euch in dem Moment einhauchen, was ihr zu sagen habt. Und das geschah hier. Petrus hat das, was er gesagt hat, aus keiner Bibel, aus keinem alttestamentlichen Kontext. Es wurde eingehaucht vom Heiligen Geist. Und er sagte zu diesem Hohen Rat, das ist der Vers 12, Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist Rettung. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden. Wow, das saß. Da war es ziemlich ruhig. Da war Ärgernis da, kann man sowas sagen? So wie vielleicht heute manchmal im Religionsunterricht oder am Arbeitsplatz oder was weiß ich, in der theologischen Diskussion Ärgernis da ist oder Ruhe. Kann man sowas sagen? Petrus, das ist ja aber sowas von elitär. Petrus setzt hier noch einen drauf und sagt, es gibt keinen anderen Name, in dem Errettung ist. Es gibt keinen anderen Name, in dem das Heil ist. Und ich habe mich oft gefragt, warum sagt eigentlich Petrus das unter der Inspiration des Heiligen Geistes? Warum sagt er das? Ich möchte ein paar Gedanken mitgeben heute Morgen, warum er das sagt. Wisst ihr, dass, jetzt nehme ich mal nur die anderen großen Weltregionen, Hinduismus und dann den Buddhismus und auch den Islam, die Muslime, wisst ihr, dass keine andere Weltreligion auch nur den Anspruch erhebt, eine Erlösung, Erlösung heißt ja eine Lösung, eine Errettung zu haben? Es gibt in den anderen Religionen schlichtweg keinen Weg für Vergebung. Und wenn, dann muss man das sich selber erarbeiten durch gute Taten. Das bedeutet, das Karma erhöhen, also die innere Selbstausstrahlung besser machen, damit ich vor Gott irgendwie angenommen und gerecht bin. Es ist dieser, Entschuldigung, dass ich dieses Wort sage, es ist dieser verdammte Kreislauf von ewiger Schuld und dann Sühne und dann Tod und dann Wiedergeburt und wieder Tod und wieder Wiedergeburt, bis ich ein Stück weit höher komme. Dürft mal Bob fragen, der ja die Hälfte seiner Zeit in Indien verbringt, so wie es mir vorkommt. Wie er Menschen trifft, die diese gute Nachricht hören und sagen, endlich habe ich eine Lösung. Endlich habe ich Erlösung, endlich komme ich raus aus diesem ewigen Kreislauf, wo ich nicht weiß, ob ich im nächsten Leben irgendeine Stechmücke bin oder was weiß ich. Und auch übrigens unsere muslimischen Freunde, sie haben keine, was wir sagen, Heilsgewissheit, sondern sie müssen hoffen auf ein mildes Urteil. Sie müssen darauf hoffen, dass Gott sich gnädig zeigt am Tage des Gerichts. Und demgegenüber steht die Gnade und das Kreuz, auch wenn wir jetzt Richtung Ostern gehen. Jesus, unser Retter. Was wir an Weihnachten gesungen haben, Jesus, unser Retter, ist da. Und an Ostern ist es vollbracht worden. Er hat uns losgekauft von der Sünde. Er hat den Tod besiegt durch seinen Kreuz und seine Auferstehung. Und deshalb war es Jesus auch so wichtig zu sagen, diesen Ausspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, Freunde, hört her, bei mir, da gibt es eine Wohnstätte. Es gibt ein ewiges Zuhause, es gibt nicht Nirvana, wo wir nicht wissen, wo wir hinkommen, sondern er sagte dem Jünger Thomas und den anderen, dort gibt es eine Wohnung für euch, eine Wohnung, die euch für ewig oder ewig bereitet ist. Der Buddhismus zum Beispiel, hast du noch ein paar Folien gefunden? Danke. Du kannst auch nachher gleich die letzte geben mit dem Ausspruch aus Apostelgeschichte. Dankeschön. Der Buddhismus zum Beispiel kennt gar keinen Gott. Also das bedeutet, Buddha selber glaubte gar nicht an die Existenz eines Gottes. Schrecklich, wenn es eine Religion gibt ohne einen Gott, ohne ein höheres Wesen. Buddha sagte, ich bin nur ein großer Lehrer. Mohammed gilt als ein Prophet. Jesus ist unser Lehrer, er ist unser Prophet. Und was ist er noch? Er ist Gott. In dieser Geschichte der Kreuzigung, was wir jetzt auch vielleicht in dieser Woche lesen, im Matthäus-Evangelium, da heißt es, und der Oberste, der hohen Priester, er schnaubte ihn an, wahrscheinlich so richtig Schaum vor den Mund. Und er schrie, du behauptest also, du bist Gott? Und Jesus blieb völlig tiefenentspannt. Ja, ich bin es. Wow. Ist doch besser, jemand nachzufolgen, der tiefenentspannt sagt, ich bin Gott, als eine Religion, die gar keinen Gott hat, nachzufolgen. Du sagst es. Und dieser Glaube, den wir durch Jesus haben, diese Errettung, die ihr hier in der Apostelgeschichte lest, bedeutet auch, dass wir bereits gerichtet sind. Das ist mir immer wieder wichtig zu betonen. Es gibt nach meinem Verständnis im Reich Gottes einmal zwei Gerichte. Das erste Gericht geht um hopp oder top, sind wir in der ewigen Heimat oder sind wir verloren? Und Jesus hat im Johannesevangelium mehrmals gesagt, dass wir schon gerichtet sind, wenn wir Jesus Christus haben. Da können wir völlig tiefenentspannt einfach vorbeigehen. Bei diesem sogenannten Gericht nach Werken, also diesem Belohnungsgericht, dort dürfen wir dann erscheinen und da sitzt nicht unser Richter auf dem Thron, sondern unser Vater. Was sollte diese Botschaft vom Kreuz? Und dann bin ich gleich am Ende. Was sollte die Botschaft vom Kreuz, dieser Ausspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben in uns erzeugen? Ich glaube, erstens sollte es uns Dankbarkeit und Demut geben. Dankbarkeit, dass wir eben eine Offenbarung hatten, dass Gott sich offenbart hat in Christus und dass er unser Vater ist. Auch dankbar für das Erbe, vielleicht dankbar auch, wo wir geboren sind. Ich bin Gott dankbar, dass ich nicht irgendwo in Timbuktu oder wo geboren bin. Und auch eine Demut. Es waren nicht wir, die Gott gesucht haben, sondern Gott hat uns gesucht. Und das Zweite, und das umschreibe ich immer gern so, eine gesunde Überzeugung. Also keine ungesunde Überzeugung. Ich bin sehr zurückhaltend in irgendwelchen sozialen Medien, Insta, Facebook etc. Der erste Grund ist, dass nicht ich mich in den Mittelpunkt stellen will, sondern die Botschaft vom Kreuz. Und das zweite ist ganz einfach, ich lese ab und zu bei meiner Frau oder so mit, was Christen alles von sich geben. Furchtbar. Und vor allem in welcher Herzenshaltung die das von sich geben. Ja, lasst uns eine Überzeugung haben, aber eine gesunde Überzeugung. Und lasst uns bitte Menschen niemals verurteilen. Wir sind nicht der Richter, sondern Jesus. Gott ist der Richter. Beispiel vor kurzem auch ein Artikel, habe ich überlegt, ob ich hinschreiben soll. Corona ist die Strafe Gottes. Ach wirklich? Selbst im Alten Testament heißt es, dass Gott keinen Gefallen hat am Tod des Sünders. Und ihr seht es schon hier, ein Zitat von Billy Graham. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen, Gottes Aufgabe zu richten und meine Aufgabe ist es, zu lieben. Lasst uns Menschen lieben. Aber wenn wir Menschen lieben, dann ist das Beste, was wir für die Menschen tun können, dass wir ihnen sagen, dass Jesus Christus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Wir können nichts Besseres tun, als Menschen das beizubringen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich habe es immer so gesagt, das Beste, was meine Eltern für mich getan haben, die haben viele gute Dinge getan, aber das Beste, was sie getan haben, ist, dass sie mich schon einen Tag nach meiner Geburt mit in den Gottesdienst genommen haben. Und seitdem immer. Das ist das Beste, was sie getan haben. Und das Beste, was wir für Menschen tun können, ist ihnen diese kraftvolle Botschaft vom Kreuz, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass wir ihnen die geben können. Lasst uns diese Botschaft auch nie irgendwie ein Stück weit abmildern, sondern lasst uns sie genauso weitergeben, wie sie Jesus gemeint hat. Wir brauchen uns nicht zu schämen, denn es ist die Kraft des Evangeliums. Amen. Amen.